Hallo und herzlich willkommen bei Petajoule, dem Podcast der österreichischen Energieagentur. Wir haben uns für diese Ausgabe ein ganz besonderes Thema vorgenommen. Ein Thema, das aktuell wieder sehr emotional diskutiert wird. Ob in den Medien, in Presseaussendungen oder auch auf Social Media. Es geht heute um die Versorgungssicherheit im Stromsystem. Heute, morgen, übermorgen, wie halten wir das Stromnetz in Balance? Das ist die zentrale Leitfrage unserer heutigen Folge. Wir wollen grundlegende Begriffe erklären, uns anschauen, wie das Aussteuern im Stromsystem heute funktioniert, wie man das im fossilfreien System der Zukunft machen kann und welchen Einfluss der große Umbau der Energiewelt auf die Versorgungssicherheit hat. Die Herausforderung ist sportlich, das haben wir schon öfters erklärt bei Petajoule, aber es ist auch alternativlos. In den nächsten 10 bis 20 Jahren befreien wir das europäische Stromsystem weitgehend von Erdgas, Öl und Kohle und stellen es auf erneuerbare Beine. Stellen wir uns das Ganze als ein Auto vor, das auf einer Straße fährt, das entlang fährt. Das Auto hat uns in den letzten Jahren einen großen Dienst erwiesen, aber mittlerweile ist es schädlich für Umwelt und unsere Gesundheit geworden. Also haben wir jetzt die Aufgabe, dieses Auto zu ersetzen. Wir müssen es komplett umbauen. Stück für Stück auseinandernehmen und durch etwas Neues austauschen. Sogar den Motor müssen wir tauschen. Wir wollen ja auch keinen Verbrenner mehr, sondern ein klimafreundliches Elektroauto. Und jetzt kommt's, das Auto darf währenddessen keinesfalls stehen bleiben. Es muss weiterfahren und so gut wie möglich Spur halten. Auch während wir gerade Reifen wechseln oder den Motor austauschen. Und je mehr wir das Fahrzeug umbauen, desto kurviger wird leider auch die Straße. Aber so schlimm ist das ja nicht. Wir lernen ja auch einiges dazu beim Umbauen. Wir sind innovativ, entwickeln automatische Spurhaltesysteme, die uns mit den neuen Bedingungen besser umgehen lassen. Und am Ende des großen Umbaus wird das neue Auto weiterfahren, ohne jemals hoffentlich komplett zum Stillstand gekommen zu sein. Und es wird sich nach wie vor gut fahren, sogar um einiges wendiger sein. Und klimafreundlich ist es auch. So. Genug mit Analogien und Metaphern, reden wir Tacheles. Reden wir über Versorgungssicherheit, Versorgungsqualität im Stromnetz. Mein Name ist Christoph Dollner-Gruber, ich arbeite bei der Österreichischen Energieagentur und ich habe heute in meinem virtuellen Aufnahmestudio zwei Gäste. Alfons Haber ist Professor für Netz- und Systemintegration an der Hochschule Landshut und einer der designierten Vorstände der E-Control. Herzlich willkommen bei Petajoule, Herr Haber.
Grüß Gott, herzlichen Dank für die Einladung.
Herr Haber, es freut uns, dass Sie da sind. Darf ich Sie bitten, dass Sie sich kurz vorstellen?
Danke vielmals. Wie schon gesagt, Alfons Haber, ich habe seit 2013 die Professur für Netz- und Systemintegration an der Hochschule Landshut inne, habe davor auch jetzt oder im Rahmen dessen sehr viel auch mit der TU München zusammengearbeitet, in Lehre, aber auch in Forschung. Und wir haben uns wirklich in den letzten Jahren also sehr auch der Forschung gewidmet, um wirklich also die aktuellen Rahmenbedingungen, insbesondere aber auch mit Versorgungssicherheit, aber auch also mit dem Zubau von Erzeugungsanlagen, aber auch von E-Mobilität und den Auswirkungen auf den Netzen, wirklich umfassend zu beschäftigen. Und da haben wir also auch festgestellt, dass natürlich die Versorgungssicherheit auch mit der Änderung der Erzeugungs- und der Lastsituation natürlich wesentliche Punkte sind. Vor meiner Tätigkeit, also war ich also auch Berater, bin seit Jahren auch Sachverständiger und Gutachter und habe schon also von 2002 bis 2009 auch bei der E-Control beim Aufbau des Energiemarktes mitwirken können und habe aber noch mehr davor das Studium der Elektrotechnik Wirtschaft an der TU Graz absolviert und eben auch im Energieversorgungsbereich, also damals schon gearbeitet und kenne somit die Erzeugungs- und die Versorgungssituation vor der Liberalisierung, im Rahmen der Liberalisierung und jetzt also auch mit dem nächsten zukünftigen Schritt der massiven Änderung jetzt mit den Erzeugungssituationen in Europa und das freut mich auch sehr. Danke.
Super, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ich glaube, Sie sind wirklich ein perfekter Gesprächspartner in diesem Thema. Bei uns ist außerdem Günther Pauritsch, mein Kollege aus der Energieagentur. Herzlich willkommen zurück bei Petajoule, Günther. Was sollen die Leute über dich wissen?
Ja, einen schönen guten Tag auch von meiner Seite. Ich heiße Günter Pauritsch. Ich arbeite seit nun fast 13 Jahren schon in der österreichischen Energieagentur, leite hier das Center für Energie, Wirtschaft und Infrastruktur. Und in diesem Center beschäftigen wir uns mit den Veränderungen und künftigen Ausgestaltungen des Energiesystems auf dem Weg in Richtung Klimaneutralität. Und das ist natürlich ein Thema, in dem auch die Versorgungssicherheit und Versorgungszuverlässigkeitsfragen im Stromnetzbereich von großer Bedeutung sind, da ja die Stromversorgung als solche auf diesem Weg zur Klimaneutralität stetig an Bedeutung gewinnt und immer mehr ins Zentrum der gesamten Energieversorgung rückt.
Perfekt. Starten wir los. Herr Haber, am 8. Jänner hat es einen Zwischenfall im europäischen Stromnetz gegeben, von dem Herr und Frau Stromverbraucher eigentlich gar nicht so viel mitbekommen haben. Sehr vereinfacht gesagt, ein Umspannwerk in Kroatien ist ausgefallen, hat dann eine Kettenreaktion ausgelöst und in der Folge das kontinentale Stromnetz in zwei Synchroninseln geteilt, ein Split vollzogen. Nach einer Stunde waren die beiden Teile wieder synchronisiert und konnten auch wieder zusammengeführt werden. Automatische und manuelle Sicherheitsmechanismen haben also ganz gut funktioniert. Trotzdem haben viele Medien und Stakeholder im Nachgang von einem beinahe Blackout gesprochen. Wie sehen Sie den Fall?
Ich glaube, man muss mal vorausschicken, dass die Systeme und auch die Änderungen, die Maßnahmen, die in den letzten Jahren seitens der Netzbetreiber, Übertragungsnetzbetreiber, Verteilnetzbetreiber, aber auch der internationalen Informationsaustausche massivst gezeigt haben, oder jetzt einfach das ermöglicht haben, dass wirklich also die Störung, die in 43 Sekunden abgelaufen ist, in einer Stunde und vier Minuten wieder quasi zu dem Normalbetrieb also geführt hat. Und da ist es also wirklich so, dass es der Informationsaustausch und die Schutzmaßnahmen, die jetzt also wirklich hier einfach jetzt gewirkt haben, natürlich immer auftreten können. Es ist ein technisches System. Dieses technische System also unterliegt also Problemen. Es wird jetzt auch nach wie vor und technischen Fehlern natürlich und Störungen und diese Störungen und die Ursachen, die werden jetzt noch ausführlichst also behandelt. Aber eben, wie gesagt, man hat gelernt aus dem Jahr 2006, wo es also schon also ein großes Blackout in Teilen von Europa gab. Man hat daraus sehr, sehr viel gelernt. Die Zusammenarbeit war wirklich also viel, viel, viel besser. Ich kann mich erinnern, vor 15 Jahren in etwa war das gab es noch also jetzt also, unterschiedliche Stellungnahmen. Bei mir gibt es aber nur telefonisch ausgetauscht. Bei mir gibt es Überfrequenz, bei mir gibt es Unterfrequenz. Und da haben wirklich die Rahmenbedingungen sehr, sehr, sehr viel ermöglicht, dass es zu keinem überregionalen Stromausfall gekommen ist, zu keinen massiven Auswirkungen auf Endkunden und dass wirklich also diese Maßnahmen so jetzt also auch so schnell also gewirkt haben, dass man wirklich also in einen nahezu Normalbetrieb wieder nach einer Stunde so jetzt also, übergehen konnte. Und ich sehe das eher positiv, also dass das, wie das also vonstatten gegangen ist, so ein Problem, so eine Störung und von beinahe Blackout. Ja, es gibt immer störungsbedingte Situationen im Netz, das wird es immer geben. Wichtig ist, dass man gut vorbereitet ist, dass man rasch Maßnahmen setzen kann und das wurde auch gezeigt und das ist auch gut dokumentiert und irgendwelche Verbindungen zu irgendwelchen anderen Situationen schließe ich nicht. Wichtig ist, dass man auch wieder Erfahrungen daraus also erzielt und schaut, was kann man jetzt ändern, was kann man noch mehr verbessern und wie ist die Auswirkung auch in Österreich, was kann man da jetzt machen, um so etwas also wirklich hinten anzustellen, um wirklich gut vorbereitet zu sein für die Zukunft. Mhm.
Also die Übertragungsnetzbetreiber, die Verteilernetzbetreiber haben viel dazugelernt in den letzten Jahren und so auch diese Situation recht gut meistern können. Günther, wie siehst du das? Ist der aktuelle Anlass ein Anlass, der beunruhigt?
Ich glaube, es ist Es ist schon gut für uns, dass wir diesen Podcast nicht unmittelbar in den ersten Tagen nach diesem Ereignis machen, sondern jetzt schon circa einen Monat zeitliche Distanz dazu haben. Und jetzt liegen natürlich auch schon etwas mehr Informationen vor, was da wirklich passiert ist. Was wir ja gesehen haben, ist, dass es am Anfang in den ersten Tagen auch in der Medienwelt und in der Öffentlichkeit und in der Fachöffentlichkeit unter den Stakeholdern sehr umfangreiche Spekulationen über die Ursachen dieser Netzstörung gegeben hat, die sich zum Teil halt relativ rasch als nicht den Tatsachen entsprechend herausgestellt haben. Ich persönlich glaube, dass wir die Angelegenheit doch mit einer jetzt bereits höheren Gelassenheit uns ansehen können. Ich sehe auch keinen unmittelbaren Anlass zur Beunruhigung. Wie Alfons Haber ja schon angesprochen hat, war es so, dass die für derartige Netzstörungen vorgesehenen Maßnahmen im europäischen Netz grundsätzlich alle funktioniert haben. Das heißt, es war eine Echtprüfung des Systems mit einer echten Netzstörung und es ist zu keinen großen flächendeckenden Versorgungsunterbrechungen gekommen. Es hat auch die APG mittlerweile schon Analysen veröffentlicht. Es gibt auch schöne Diagramme zu sehen, dass beispielsweise die Primärregelung in Österreich, wie es vorgesehen ist, innerhalb von 30 Sekunden voll aktiviert war. Und allein dadurch, dass dieser Vorfall...
Aus welchen Quellen hat das funktioniert, die Primärregelung?
Na, die Primärregelung in Österreich ist weitgehend auf Wasserkraftwerken aufgebaut und in einem eher geringen Ausmaß gibt es aber auch schon Batteriespeicher, die in der Primärregelung tätig sind. Aber klassisch nach wie vor mit, ich glaube, über 85% Anteil sind das Wasserkraftwerke. Und abschließend nur, nachdem dieser Vorfall europaweit innerhalb einer Stunde wieder bereinigt war, sieht man schon sehr klar, dass hier die Maßnahmen grundsätzlich sehr gut funktioniert haben. Und natürlich ist es notwendig, sich mit der Sache und der Analyse noch eingehend weiter zu beschäftigen, um Erfahrungen für die Zukunft zu sammeln, um eben, falls ähnliche Situationen in Zukunft wieder auftreten, vielleicht noch besser gewappnet zu sein.
Mhm. Günther, du hast gesprochen von regionalen Versorgungsunterbrechungen, flächendeckenden Versorgungsunterbrechungen. Die Medien haben dann oftmals vom beinahe Blackout, auch Energieunternehmen vom beinahe Blackout gesprochen. Was ist das überhaupt, ein Blackout? Was kann man darunter verstehen?
Ja, ich glaube, der Begriff Blackout als solches ist einer, der eher für die öffentliche Diskussion und für die Medienwelt interessant ist und vielleicht gar nicht so sehr ein technischer Begriff ist. Ja. Im Prinzip unter einem Blackout würde ich einmal interpretieren, ist das ist wirklich ein großflächiger, überregionaler Stromausfall, wo die gesamte Stromversorgung in größeren Gegenden zum Erliegen kommt und ein Netzwiederaufbau erforderlich wird. Da gibt es zum Beispiel ein Beispiel aus dem Jahr 2003. Da gab es auch so eine Kettenreaktion, wie wir sie im Jänner gesehen haben, nur an den Grenzübergabeleitungen zwischen der Schweiz und Italien. Und das hat damals dazu geführt, dass die Stromversorgung in gesamten Italien ausgefallen ist und das Netz dort wieder aufgebaut werden musste. Das ist halt wirklich ein großer Blackout, der den Namen auch verdient. Dem gegenüberzustellen sind aber Dinge, die oftmals auch als Blackouts bezeichnet werden, die aber meiner Ansicht nach das normale, lokale und regionale Störungsgeschehen in Verteilernetzen umfassen. Also beispielsweise, wenn man in einem Winter mit viel Schnee, wenn es Umbrüche von Bäumen gibt, die eben Leiterseile kappen und es kommt im Lokalbereich dazu, dass, sagen wir, einige hundert Kunden oder vielleicht sogar einige tausend Kunden für Stunden vom Netz getrennt werden und diese Störung behoben werden muss, dann ist natürlich die Auswirkung für den einzelnen Kunden auch, dass er keine Stromversorgung hat. Aber hier gleich von Blackouts zu reden, in ähnlichem Konnex wie bei den überregionalen Angelegenheiten, die viel größer sein können, halte ich eigentlich für nicht angemessen. Und das sind dann lokale Störungsgeschehen, die man in einem Verteilnetz immer haben wird, allein aufgrund der Witterungs- und Wettereinflüsse, die in einem Land wie Österreich vor allem mit viel Bergen, viel Wald und Schnee im Winter immer wieder auftreten können. Und das ist eigentlich Routinetätigkeit für einen Verteiler, Netzbetreiber, mit solchen Angelegenheiten fertig zu werden.
Ja, also das wäre dann ein landläufiger Stromausfall, der dann schnell wiederhergestellt wird. Günther, wie lange hat das damals in Italien gedauert, bis die Versorgung wieder überall hergestellt war? Weißt du das
Also
zufällig?
meines Wissens war innerhalb von 24 Stunden diese Störung damals behoben. Wobei bei solchen Zeitangaben muss man natürlich auch ein bisschen vorsichtig sein, weil das ist dann immer die Zeit, wann da die letzten Kunden wieder am Netz sind. Ja, oftmals ist es natürlich so, dass die breite Masse und ein Großteil der Kunden schon viel früher wieder versorgt werden. Ja. Nur wenn man dann vielleicht 24 Stunden als Dauer angibt, kann es trotzdem sein, dass 90% der Kunden innerhalb von wenigen Stunden wieder versorgt sind.
Das passiert dann stufenweise, das wieder zuschalten, ja.
Das ist richtig. Also da wird
Gut,
das Netz
ja.
über Kraftwerke, die eben als Inseln betrieben werden können, die eben ohne vorgelagertes Netz hochgefahren werden können. Also schwarzstartfähige Kraftwerke nennt man das. Über solche Kraftwerke werden Netzinseln gebildet, die dann sukzessive zusammengeschaltet werden, um wieder einen stabilen, großflächigen Netzbetrieb zu erzielen.
Super. Na, lassen wir den Vorfall vom 8. Jänner hinter uns. Zwei Dinge wollen wir uns heute ein bisschen genauer anschauen. Erstens werden wir einen Blick darauf werfen, wie die Netzregelung heute funktioniert. Und dann zweitens, ob bzw. wie sich das durch den Umbau des Energiesystems verändert, wie das Stromsystem dann in 15 Jahren in Balance gehalten wird. Herr Haber, jetzt haben wir schon ein bisschen gesprochen über Blackouts, versucht, das ein bisschen abzugrenzen von Stromausfällen. Mich würde interessieren, welche Eskalationsstufen der Vorfälle, der Störfälle im Stromnetz gibt es da? Ein Blackout ist auf einem Ende der Skala sozusagen eine minimale Frequenzabweichung, am anderen Ende. Was liegt da dazwischen?
Sehr viel. Es gibt mehrere Möglichkeiten, dass es also zu Stromausfällen kommt. Ich sage jetzt bewusst Stromausfällen und zu lokalen Stromausfällen. Grundsätzlich wissen wir ja, dass es ein kontinuierliches Gleichgewicht zwischen Erzeugung und Last geben muss. Und das ist eben auch die Herausforderung und somit also gibt es für die Systemstabilität grundsätzlich drei Bereiche, die man es jetzt also betrachtet. Grundsätzlich haben wir jetzt auf die Erzeugung betrachtet und auf die Netzsituation betrachtet man also die Generatoren und die Netzwinkel. Ganz vereinfacht. Zum Zweiten die Frequenz. Wie verhält sich die Frequenz? Die Frequenz als Indikator für das Gleichgewicht zwischen Erzeugung und Spannung. Und als Drittes eben die Spannungsstabilität, die insbesondere aber auch in Übertragungsnetzen natürlich ganz, ganz wichtig ist. Im Zuge der Änderungen und auch des Erzeugungssystems ist es natürlich wichtig, dass ich auch diese drei Bereiche betrachte. Insbesondere auch in Europa durch die Abschaltung von rotierenden Massen und den vermehrten Zubau also von volatilen Erzeugungen ist es natürlich da auch also auf die Erzeugungssituation und auf die Winkel, der Erzeugungswinkel natürlich betrachtet wesentlich, also das zu berücksichtigen. In Europa gibt es auch teilweise schon Übertragungsnetzbetreiber und Verteilnetzbetreiber, die jetzt also insbesondere auf die Spannungsqualität und Spannungsstabilität, also jetzt massivst, also auch mit Blindleistung sich also auch beziehen und zusätzlich natürlich noch die Frequenz. Und da sieht man schon, man muss unterscheiden zwischen Betrieb und Netzregelung. Im Rahmen der Betriebsführung schaut man natürlich, dass die Lastsituation, der Erzeugungssituation wesentlich ist. Und jetzt ganz nur einen Punkt herausgegriffen für die Änderung der Erzeugungssituation. Hier ist es immer also wesentlich, dass ich diese Fahrpläne, die Erzeugungsfahrpläne und aber auch die Lastfahrpläne regional und überregional sehr, sehr, sehr gut erfasse, austausche, die Verteilnetz- und Übertragungsnetzbetreiber, insbesondere die Übertragungsbetreiber, machen dann also auch die Lastflüssen, die nationalen und die internationalen Lastflussbetrachtungen, um wirklich also die Situation bewerten zu können. Und somit mit diesen Betrachtungen sehe ich auch in den nächsten Jahren, insbesondere jetzt wieder bezogen auf Österreich, also das Stromnetz schon als sehr, sehr gut ausgeglichen, weil wir in Österreich auch mit dem Zubau der Erneuerbaren natürlich auch die Möglichkeit haben, also wirklich die regionalen Wind-, Sonne-Situation, aber auch Wassersituationen wirklich also gut planen oder relativ gut planen können, vorhersagen können und somit, dass sie das Erzeugungsportfolio auch in Zukunft wirklich gut und qualitativ mit den Fahrplänen prognostizieren können für ein, zwei, drei Tage im Voraus, aber insbesondere für einen Tag. Und da ist meine Erfahrung eben auch, dass da Österreich im Vergleich zu internationalen Beispielen auch eine hohe Qualität der Fahrplanmeldungen und Analysen und Betrachtungen hat. Es gab im internationalen, also es gab in Europa auch ein Land, wo einfach insbesondere aufgrund der erneuerbaren Situation und der Meldungen der Fahrpläne es also schon zu kritischen Netzsituationen gekommen ist. Aber ich wiederhole es nochmal, das war in Europa und weniger in Österreich. Und somit also auch mit den Änderungen der Marktsituationen glaube ich, dass wir ein sehr gutes und sicheres Netz auch in Zukunft und Stromversorgung auch in Zukunft haben werden.
Liegt es dann vor allem am hohen Anteil der Wasserkraft, weil die auch gut prognostizierbar ist?
Natürlich auch, also jetzt ist ja die Wasserkraft, also die Flusskraft, die Laufkraftwerke natürlich, aber eben auch durch die Möglichkeit, dass wir also sehr gute Speicher in Österreich haben, um wirklich also auch die volatile Erzeugung also sehr gut zu speichern. Wobei wir natürlich schon auch eines sagen müssen, dass wir da zukünftig schon natürlich schon ein paar zusätzliche Rahmenbedingungen wie Netze und so weiter natürlich auch brauchen es jetzt also, um das jetzt also zu planen. Aber wie gesagt, grundsätzlich ist die Erzeugungssituation in Österreich eben mit den Speichern, mit der Laufwasserkraft und den zusätzlichen Erneuerbaren natürlich schon eine sehr, sehr gute Ausgangsposition.
Und natürlich werden wir auch, wir sind integriert in ein europäisches Stromsystem, immer stärker von den Entwicklungen im Ausland auch betroffen sein. Darauf gehen wir später ein bisschen ein. Herr Haber, Sie haben zuerst von rotierenden Massen gesprochen. Vielleicht können wir noch mal kurz verdeutlichen, was Sie damit meinen.
Das sind typischerweise Erzeugungsanlagen, die nicht über Wechselrichter mit dem Stromnetz verbunden sind. Das heißt, typische Laufwasserkraftwerke oder also jetzt also hydraulische Kraftwerke, aber auch thermische Kraftwerke, wo eben also wirklich also die Aufbringung auf die Welle, mit denen sie angetrieben werden, wirklich zum Beispiel kontinuierlich habe, über Wasser oder über Dampf. Und somit also habe ich also da jetzt also große rotierende Generatoren. Deshalb spricht man von einer rotierenden Masse, rotierende Generatoren. Und diese Generatoren haben natürlich eine Schwungmasse und die sind aber auch kurzfristig besser be- und entlastbar, insbesondere belastbar, weil man also jetzt also die jetzt auf kurzfristige Laständerungen aufgrund der Schwungmasse besser abfangen können und somit aber auch zur Stabilität des Netzes beitragen, weil sie da jetzt also die Spannungseinsenkungen und die Frequenzänderungen dadurch also auch gedämpft werden können.
Trifft das dann für Windkraftanlagen nicht zu, weil da rotiert ja auch was?
Bei Windkraftanlagen gibt es grundsätzlich also zwei Technologien. Die eine sind also direkt also angeschlossen, die einen sind auch über Frequenzumformer, also jetzt also auch Wechselrichter dann also angeschlossen. Das heißt, also da ist das nur bedingt. Die Technologien schreiten natürlich voran, dass sie jetzt also insbesondere auch bei Laständerungen und Frequenzänderungen wirklich sehr gut also auch das durchtauchen können. Da hat sich auch in den letzten Jahren sehr viel bei den Windrädern getan, um wirklich also kurze Spannungs- und Frequenzeinsenkungen also wirklich also gut abfedern zu können. Da gibt es auch in den Regelwerken, in den Vorgaben, in den technischen Regeln für den Netzanschluss und so weiter auch Vorgaben, wie das jetzt sein muss. Und da hat sich auch von den Technologien, insbesondere bei den Windrädern, sehr viel getan. Aber eben, wie gesagt, die rotierende Masse ist trotzdem immer ein wichtiger Punkt für die Netzanalysen und für die kurzfristigen Laständerungen. Und da sind wir in Österreich also gut aufgestellt.
Okay, ein interessanter Punkt. Wir haben jetzt im Endeffekt von Erzeugungsanlagen gesprochen. Wenn wir auf die andere Seite schauen, nämlich die Verbraucher, gibt es da bestimmte Maschinen, die heikler auf Frequenzabweichungen reagieren als andere? Und woran liegt es dann, wenn sie zum Beispiel kaputt gehen, diese Geräte durch Frequenzabweichungen?
Wir brauchen ja nur für unseren Computer schauen. Wir haben also vor 10, 15 Jahren noch vermehrt die Computer, die nicht die Laptops gehabt, die jetzt einen Batteriespeicher drinnen haben, wo ein kurzer Stromausfall natürlich also sofort zum Datenverlust also auch geführt hat. Da sind natürlich auch solche Punkte, die jetzt also auch bei den einfachen Geräten, wo wir jetzt einfach weniger merken eben, also dass das auch erfahren. Bei den Computern grundsätzlich ist das natürlich also der Fall, dass die Auswirkungen haben, aber speziell bei den frequenzabhängigen Aspekten, überall da, wo ich also zum Beispiel mehrere Motoren hintereinander geschaltet habe mit unterschiedlichen Drehzahlen. Ein ganz plakatives Beispiel, Papierindustrie. Papierindustrie, das heißt, das Papier wird immer dünner, die Drehzahl, das jetzt also der Motoren, die das jetzt antreiben, wird immer schneller. Und wenn die jetzt also außer Schritt fallen durch Änderungen also der Frequenz, kann es natürlich also zu massiven also Folgeschäden, Papierriss, Papierstau und so weiter kommen. Das ist nur ein Beispiel. Andere frequenzabhängige oder auch spannungsabhängige Lasten beziehungsweise jetzt also Verbraucher sind natürlich eben auch überall, wo Leistungselektronik also mit verbunden ist. Und wir haben fast nur mehr Geräte mit Leistungselektronik. Und somit wird die Sensibilität also auch von diesen Geräten immer höher, wo es, wie wir haben ja auch gelesen, also im Bereich also mit den Erzeugungsanlagen, also mit den Reserveaggregaten am Flughafen. In Wien kam es ja auch so zu Folgeschäden, die doch also auf der Hardware sich dann also ausgewirkt haben. Aber das sind vorwiegend dann über die Platinen, über die Elektronik, also wo ist das ja dann zu Schäden also und auch zu Schäden kommen kann aufgrund von Frequenz und aber auch Spannungsänderungen.
Also man schaut natürlich, dass das im Gleichgewicht gehalten wird, wobei die Frequenz einer von diesen drei Aspekten ist, wie wir gehört haben. Günther?
Vielleicht bleiben wir noch ganz kurz bei dem Punkt, weil der Alfons das jetzt angesprochen hat. Ich meine, es gibt ja Medienberichte in Österreich, dass im Unternehmen bei dieser Frequenzeinsenkung am 8. Jänner eben so beeinträchtigt waren, dass Teile ihrer Geräte kaputt gegangen sind. Ja. Jetzt ist es auf der anderen Seite aber natürlich so, dass es ja Normen gibt, was die Spannungsqualität anbelangt. Das heißt, was kann ich als Netzkunde denn von einem Netz, einem Versorgungsnetz, einem öffentlichen und dem Netzbetreiber erwarten? Ja? Also welche Abweichungen können auftreten, welche dürfen auftreten? Und im Endeffekt ist es aber so, dass wenn diese Veränderungen, auch die Frequenzabsenkung im Rahmen der technischen Standards zulässig ist und ein Netzkunde Geräte betreibt, die trotzdem empfindlicher sind, dann liegt es schon beim Netzkunden selbst in der eigenen Anlage Maßnahmen zu treffen, um mit diesen Abweichungen umgehen zu können. Ja. Das heißt, es ist, auch wenn es zu Auswirkungen bei Netzkunden kommt, nicht immer so, dass man sagt, und die Verantwortung dafür liegt jetzt beim Netzbetreiber, dass das passiert ist. Das ist, glaube ich, für die Diskussion sehr, sehr wichtig, weil eben diese EN 50160, diese Norm, die es gibt ganz genau vor, in welchen Spannungsbändern sich über wie viel Zeit des Jahres und Messintervallen sich die Spannung bewegen muss, welche Abweichungen von der Frequenz in welchen Zeiträumen zulässig sind und auch wie die Spannungskurvenform von der Sinusform abweichen darf.
Wer entwickelt diese Normen?
Das ist eine Europanorm, eine EN von CENELEC, dem Europäischen Normungsinstitut für elektrotechnische Normen. Und die werden dann von den nationalen elektrotechnischen Normungsinstituten in den einzelnen Ländern verwendet. Das geht dann über den ÖVE in Österreich. Ja. Und dann gibt es ja dieses ganze technische und Marktregelwerk, das die vertraglichen Beziehungen zwischen den Netzbetreibern und den Netzkunden regelt. Und die wiederum verweisen auch auf diese Normen. Das heißt, eigentlich ist die Norm dann indirekter Vertragsbestandteil auch zwischen einem Netzbetreiber und dem Netzkunden. Und damit ist klar, was der Kunde für Spannungsqualität erwarten darf und welche nicht.
Jetzt sind wir schon ein bisschen bei diesen Gruppen, bei den Akteuren, die sich da in diesem Spannungsfeld der Versorgungssicherheit tummeln. Wir haben gehört Netzbetreiber, wir haben gehört eben Normungsinstitute. Wer ist eigentlich dafür zuständig, diese Netzstabilität zu managen, zu schauen, dass die Stromversorgung nicht außer Gleichgewicht gerät?
Naja, auf der übergeordneten Ebene ist es der Übertragungsnetzbetreiber und Regelzonenführer, der für die Leistungsfrequenzregelung zuständig ist. Das ist in Österreich die APG, die Austrian Power Grid, die eben verantwortlich ist, dass die Primär-Sekundärregelung und die Minutenreserve zur Verfügung gestellt wird. Und das war ja auch, wie wir es am 8. Jänner gesehen haben, diejenigen, die das als erstes gemerkt haben, deren Systeme reagieren mussten und die das auch in der Öffentlichkeit als erstes platziert haben, dass es hier einen Vorfall gegeben hat. Und also alles, was mit den Frequenzabweichungen zu tun hat, geht eben über diese Regelmechanismen. Insbesondere die Primärregelung ist etwas, das eben verteilt ist auf alle beteiligten Länder in diesem Netz im Kontinentaleuropa, wo eben jedes Land eine gewisse Leistungsvorhaltung in der Primärregelung vorhalten muss. Und bei einer Frequenzeinsenkung reagiert halt die Primärregelung in allen diesen betroffenen Regelzonen. Tendenziell ist ja so ein Fehler, der zu einer Frequenzeinsendung führt, am ehesten ein Ausfall eines Kraftwerks. Und nachdem die Primärregelung in maximal 30 Sekunden voll aktiviert sein muss, das passiert übergeordnet in allen betroffenen Ländern, wo diese Frequenzeinsenkung festgestellt wird, dann ist es so, dass nach diesem solidarischen Regeln in der Primärregelung, wo alle beteiligt sind, diese Regelzone, in der der Fehler aufgetreten ist, über die Sekundärregelung diesen Fehler ausregeln muss. Und die Leistungsvorhaltung in der Sekundärregelung ist daher tendenziell in der Dimension vorhanden, dass der größte am Netz befindliche Kraftwerksblock für den Fall, dass dieser ausfällt, dass das ausgeregelt werden kann.
So, das ist der Auslegungsfall quasi.
Genau.
Günther, wir haben zuerst schon mal angesprochen, Primärregelleistung, das sind Batterien, das sind ist in Österreich hauptsächlich Wasserkraft, Pumpspeicheranlagen. Was gibt es denn noch für, sag ich mal, Werkzeuge, um Primärregelleistung zur Verfügung stellen zu können?
Naja, die Primärregelung ist ja etwas, da muss das Kraftwerk immer Leistung vorhalten und kurzfristig permanent Regelungsschritte setzen. Das ist automatisiert und das ist halt in Österreich tatsächlich, kommt von den Wasserkraftwerken traditionell. Mhm. Es kommen jetzt sukzessive auch Batteriespeicher ins Spiel, mit denen funktioniert das auch recht gut. Das kommt insbesondere immer stärker in Ländern, die eben nicht über solche Wasserkraftpotenziale und einen Kraftwerkspark im Wasserkraftwerksbereich verfügen wie wir. Und was dann darüber hinausgeht, dann in die Sekundärregelung hinein, braucht man natürlich auch Kraftwerke, die relativ schnell regelbar sind, also in kurzer Zeit sehr hohe Leistungsveränderungen bewerkstelligen können. Das ist bei uns halt klassisch, sind das die Pumpspeicherkraftwerke. In anderen Ländern werden halt tendenziell dann schnell regelfähige Wärmekraftwerke verwendet, insbesondere Gasturbinen sind für sowas sehr gut geeignet.
Herr Haber, wir haben jetzt schon gehört, das waren so die Werkzeuge, mit denen die Übertragungsnetzbetreiber dann hantieren. Wie kommen diese Übertragungsnetzbetreiber zu diesen Werkzeugen? Wie kommt es dazu, dass die Zugriff auf Primär-, Sekundär-, Regelleistung haben?
Da gibt es so klare gesetzliche Vorgaben an den Regelzonenführer, bei uns also die APG. Und die APG ist also dafür verantwortlich, um wirklich also diese Mengen auszuschreiben. Und wie der Günther schon gesagt hat, hängen die Mengen natürlich also jetzt, die ausgeschrieben werden, also Leistungsvorhaltungen, Jahr für Jahr variieren die ein bisschen und hängen von der Gesamtsituation in Europa ab. Im Jahr 2021, also heuer, haben wir eine Primärregelleistung also von 71 Megawatt, die jetzt also jetzt in der Regelzone der APG jetzt also auch vorgehalten sein muss. Wie kommt es dazu? Es gibt ein Präqualifikationsverfahren. Das heißt, es gibt bestimmte Rahmenbedingungen, die jetzt also diese Anbieter der Regelleistung also jetzt erfüllen müssen. Und da ist es ja auch in dem Zusammenhang, man spricht also von positiver und negativer Regelleistung. Und dann gibt es also jetzt also, wenn Sie das, die Angebotsleger, also die technischen Rahmenbedingungen erfüllen, gibt es dann Mindestangebote, jetzt also die zum Beispiel plus minus 1 Megawatt sind. Und dann kommt es also jetzt zu einer Ausschreibung. Und im Rahmen der Ausschreibung, wenn dann also die bestqualifizierten Anbieter dieser Regelleistung also ausgesucht, wobei es jetzt also das billigste Angebot als erstes dann eingesetzt wird, um diese Regelleistung dann abrufen zu können. Wie gesagt, es können mehrere, viele also jetzt auch das anbieten und der billigste kommt als erster zum Abrufen, der zweitgünstigste dann als nächstes und so wird also die positive und negative Regelleistung dann abgerufen. Und das erfolgt eben automatisiert, wie gesagt, die Vorhaltung, wie auch der Günther schon gesagt hat, ist natürlich also ein wesentlicher Punkt. Und im Rahmen von Sekundärregelleistung, die jetzt also nicht mehr so schnell also erfolgen muss, also ich muss binnen 5 Minuten bis 15 Minuten maximal eben die Leistung anbieten, da gibt es schon einen Markt, der immer größer wird, der dann auch ein bisschen auf die Preise sich natürlich ersetzt. Bezieht und international gibt es also auch schon immer mehr Sätze, also auch von kleineren, die sich in Gruppen zusammenstellen, bieten, also zum Beispiel also Blockheizkraftwerkbetreiber, die dann also die Sekundär- und Tertiärregelung dann bewusst auch jetzt aber nur in eine Richtung, also sprich, also dass sie abschalten, auch anbieten und so gibt es also einen schönen, immer größer werdenden Markt, der natürlich auch nicht unmittelbar zur Vereinfachung also des Regelwerks führt.
Ich glaube, in Deutschland gibt es auch einen Aggregator, der private Heimspeicher, also Batterien zusammenschließt und da Regelleistung anbietet. Wie oft wird das ausgeschrieben?
Grundsätzlich ist die Ausschreibung, glaube ich, ist jetzt meines Wissens auf 14 Tage, also jetzt für 14 Tage für die Lieferung und so wird das also ausgeschrieben und dann gibt es also bestimmte Zeitpunkte, wo das also dann also jetzt einzuhalten ist, also üblicherweise, also insbesondere bei der Primärregelung sind das, glaube ich, 14 Tage Zeiten, die jetzt also jetzt ist. Somit kann man auch saisonal sehr, sehr gut also darauf reagieren. Und eben, was schon also auch, was ich aus technischer Sicht, also wirklich, also nur aus meiner Erfahrung eben auch sage, die Primärregelung ist ein ganz wesentlicher Punkt, der, wie es jetzt auch gezeigt hat, ganz schnell greifen muss. Und da glaube ich, ist es gut, dass es die Präqualifikation gibt, dass es dann einige, vielleicht weniger, aber vielleicht also wirklich verlässliche Partner gibt, die wirklich die Leistung gesichert in kürzester Zeit, also bis zu 30 Sekunden haben sie Zeit, um die volle Leistung also zu bringen und wirklich binnen kürzester Zeit verfügbar sein muss. Und das ist essentiell für die Versorgungssicherheit, insbesondere, so wie ich also auch vorhin schon gesagt habe, also was jetzt also in der Netzstörung also am 8. Jänner passiert war, das war ein Zeitraum von 38 Sekunden, wo sehr, sehr, sehr viel passiert ist. Und deshalb ist die Primärregelung mit der Anlaufzeit also von maximal 30 Sekunden natürlich essentiell für die Versorgungssicherheit.
Also da geht es um sehr kurze Zeiträume, da muss man auch schnell reagieren. Das machen einerseits Automatismen, andererseits dann sind es tatsächlich mechanische Schritte, die da gesetzt werden. Wir reden da aber im Endeffekt von einer Feinjustierung. Günther, da gibt es ja noch sowas wie eine Grobplanung. Wir haben es zuerst schon gehört, es gibt Fahrpläne. Dispatch und Redispatch, sagt man dazu. Kannst du uns bitte noch kurz erklären, was das ist? Weil das in diesem Umfeld hört man diese zwei Wörter auch immer wieder, dass man das klarstellen.
Ja, das ist vorher indirekt vom Alfons Haber schon angesprochen worden. Es ist ja so, dass der Übertragungsnetzbetreiber einen Überblick darüber haben muss, wie denn der geplante Einsatz der großen Kraftwerke und die geplanten Stromlieferungen über grenzüberschreitende Leitungen und der Stromaustausch mit dem Ausland, wie der geplant ist in der Zukunft. Und mit diesen Informationen kann er eben entsprechende Berechnungen durchführen, aus denen man dann ableiten kann, ob es kritische Netzsituationen geben kann und irgendwelche Belastungsgrenzen für einzelne Leitungen verletzt werden könnten. Und für den Fall, dass das eintritt, dass in dieser Netzsicherheitsbetrachtung diese Informationen zutage treten, dann greift der Übertragungsnetzbetreiber in Form des Redispatches ein. Beispielsweise nehmen wir an, es ist eine zu erwarten, dass eine Leitung im Übertragungsnetz, die von Norden Österreichs in den Süden läuft, zu stark überlastet ist. Dann greift er dahingehend ein, dass er anfordert, dass ein Kraftwerk im Süden Österreichs mehr Leistung ins Netz einspeisen muss und dafür ein Kraftwerk im Norden weniger einspeisen. Damit wird dieser Lastfluss von Norden nach Süden reduziert und es werden wieder die Grenzen eingehalten. Das ist also eine Maßnahme, wo also der Übertragungsnetzbetreiber in das Marktgeschehen der Erzeuger eigentlich eingreift. Und das verursacht natürlich auch Kosten, weil die damit entstehenden Kosten den Kraftwerksbetreibern abgegolten werden müssen. Und das ist halt auch ein zusätzlicher Kostenfaktor in den Übertragungsnetzkosten, der natürlich umso geringer ist, je besser dieses Netz ausgebaut ist. Und das ist natürlich auch einer der Gründe dafür, wieso eben der Netzausbau im übergeordneten Übertragungsnetz von sehr, sehr großer Bedeutung ist, im Zusammenhang mit den gesamten angestrebten Entwicklungen im Rahmen der Energiewende und dem 100% erneuerbaren Stromziel, das wir im Jahr 2030 erreichen wollen.
Genau, dazu haben wir schon mal eine eigene Folge gemacht mit Gerhard Christina, eben dem Chef des Übertragungsnetzbetreibers in Österreich, der APG. Wer will, kann sich gerne auch da nochmal reinhören. Da ist es um die Rolle der Übertragungsnetzbetreiber im Stromsystem der Zukunft gegangen. Günther, kommen wir zurück zum Balance halten. Welche Zwischenfälle, also wir haben es zuerst gehört, da ist ein Umspannwerk in Kroatien ausgefallen. Welche Zwischenfälle können so eine Stromversorgung noch ins Wanken bringen? Was kann der Auslöser für diese Eingriffe sein?
Ja, ins Wanken bringen ist schon wieder so ein böser Ausdruck. Also Auswirkungen haben natürlich, der klassische Fall ist, wenn es zu einem Ausfall eines größeren Kraftwerksblocks kommt, der ist natürlich dann etwas, das die Netzregelung in Anspruch nimmt. Es können aber natürlich auch immer andere technische Defekte auch auftreten, ja, also in Form von Österreich können beispielsweise durch Lawinenabgänge im alpinen Bereich Hochspannungsleitungen beschädigt werden. Da kann das sogar passieren, dass ein ganzer Mast umbricht beispielsweise und zwei Leitungssysteme deshalb ausfallen. Das sind alles so Dinge, die eigentlich mit denen man immer rechnen muss, dass sie in einem Stromversorgungssystem passieren. Es ist letztendlich ein technisches System und es gibt kein technisches System, das eine hundertprozentige Sicherheit hat. Und es gibt halt Einflussfaktoren wie Witterungsverhältnisse, die eben zu derartigen Dingen führen können und auch die Betriebsmittel, die eingesetzt werden. Da kann es natürlich auch Defekte gehen, dass irgendwelche in Schaltanlagen fehlerhafte Geräte sind. Es kann passieren, dass ein Trafo-Defekt wird, was natürlich auch möglich ist, aber sehr, sehr selten. Und genau auf diese ganzen Aspekte muss halt diese gesamte Angelegenheit der Versorgungszuverlässigkeit im Netz und der ganzen Regelungen und Maßnahmen, auf das muss das Ganze ausgerichtet sein. Generell kann man dazu sagen, im Übertragungsnetz gilt ja dieses N-1-Kriterium, das besagt, dass das Netz so gebaut und betrieben werden muss, dass der Ausfall einer einzelnen Komponente, also eines Leitungssystems oder eines Transformators, nicht dazu führen darf, dass Sicherheitsgrenzwerte verletzt werden und dass es zur Unterbrechung von Kunden kommt. Das ist eines der übergeordneten Kriterien, die im Übertragungsnetz für solche Dinge zur Anwendung kommen.
Das ist interessant, weil am 8. Jänner ist ja genau ein Element ausgefallen.
Naja, das würde ich jetzt noch nicht so salopp wagen zu behaupten. Ja, also wir wissen, dass es einen Fehler in diesem Umspannwerk in Kroatien gegeben hat. Ja, aber ich glaube, da muss man noch abwarten, welche weiterführenden Analysen da kommen, ob es da vielleicht eben einen Fehler gegeben hat, der über das hinausgegangen ist. Weil grundsätzlich, ich meine, ich habe ja vorher diesen Lawinenabgang erwähnt, ja. Zum Beispiel, wenn das eine Leitung ist oder ein System ist, ja, wo der Mast, wo auf dem Mast zwei Drehstromsysteme geführt werden, dann ist das ein N-2-Fehler, wenn der Mast umfällt, ja. Weil das N-1-Kriterium würde sich auf ein Leitungssystem beziehen, ja. Und das ist natürlich sehr, sehr unwahrscheinlich, dass solche Fehler auftreten, aber ausgeschlossen ist das auch nicht, ja. Alles, was eine Eintrittswahrscheinlichkeit größer als Null hat, passiert irgendwann einmal. Und deshalb muss man sich immer auf sowas vorbereiten.
Okay. Herr Haber, wir haben gehört, in technischen Systemen passieren immer Fehler oder können immer Fehler passieren. Wie schaut es da eigentlich aus im Vergleich zu anderen europäischen Ländern? Wie steht Österreich da, was die Stabilität der Netze, die Versorgungszuverlässigkeit der Stromversorgung betrifft?
Noch ganz kurz einen Satz, also auch zum Günther zur Wahrscheinlichkeit, dass jetzt mit solchen Fehlern, ich gehe absolut konform, was er alles gesagt hat, was ich aber trotzdem auch mit berücksichtigen will, auch mit den möglichen technischen Ausfällen und aber auch die Ursachen von den technischen möglichen Ausfällen, die auch vor zig Jahren, und zum Glück hat sich da vieles also geändert, auch über Fremdeinwirkungen von außen, also jetzt also bewusst herbeigeführt wurden. Ich habe selbst einen Transformator mal gesehen, einen Höchstspannungstransformator, essentiell für die Versorgung, der in Europa noch eingehaust ist, und zwar eingehaust nicht wegen, weiß nicht, irgendwelchen Aspekten, sondern eingehaust ist, schusssicher eingehaust ist, weil das einfach so eine wichtige Komponente ist, die es an oder mal in den 70er Jahren durch Sabotage und derer Aspekte also wirklich noch so gebaut wurde. Das ist natürlich ein Punkt, der auch nicht mehr zu Versorgungsunterbrechungen führen kann. Und im Zusammenhang also mit der Zuverlässigkeit, wie steht Österreich, also würde ich gerne unterscheiden, also ich sage Versorgungssicherheit ist alles, was also mit der laufenden Energieversorgung also zu tun hat, also Stromversorgung zu tun hat, wo es also um die Erzeugung, um die Netze und so weiter geht. Betrachten wir aber wirklich die Ausfälle, und hier also die Ausfälle also betrachtet länger als 3 Minuten, dann sind wir, und das nennt man dann Versorgungszuverlässigkeit, und da gibt es seit knappe mehr als 15 Jahren internationale Erhebungen. Da steht Österreich wirklich sehr gut da, insbesondere auch unter Betrachtung also von unseren Versorgungssituation und unserer alpinen Struktur. Das heißt, die Versorgungszuverlässigkeit beschreibt dann also die Ausfälle pro Kunde pro Jahr in Minuten. Und da ist zum Beispiel Österreich, also liegt so ungefähr zwischen 25, 35, 40 Minuten, natürlich auch variierend. Und da sind natürlich so Situationen schon auch zu berücksichtigen. Es gibt Regionen in Österreich, wo man bewusst keine Kabelleitungen bauen kann, was aber aufgrund also der alpinen Struktur, und hier kommt das dann zum Beispiel durch Stürmen, Kyrill oder was auch immer wir in letzter Zeit gehabt haben, oder auch Hochwasser, dann zu Stromausfällen, die jetzt also wirklich also jetzt auch der Struktur so jetzt bedingt sind, und da ist dann Österreich auch im internationalen Vergleich also sehr, sehr gut. Wir nehmen da ein sehr gutes Spitzenfeld, also ein Spitzenplatz also in diesem Feld ein, und das ist eben die Versorgungszuverlässigkeit. Zuverlässigkeitsbewertung. Und und somit ist es auch ein wesentlicher Industriefaktor natürlich, der jetzt im Zusammenhang mit der Diskussion auch zu berücksichtigen ist. Ich kenne auch die Fälle, habe sie also auch betreut und beurteilt schon vor Jahren, wo wir wirklich also auch bewusst also den Vergleich also gezogen haben für den Industriestandort, und da, um diesen Industriestandort also wirklich so zu haben, war eben auch eines der Kriterien eben, dass die Versorgungszuverlässigkeit, die Anzahl der Ausfälle und die Dauer der Ausfälle so gering ist, und zusätzlich aber auch noch ein wichtiger Punkt für die Industriekunden, auch die Spannungseinsenkungen, dass die auch sehr, sehr wenig sind, also in Österreich, oder zumindest also, wo wir das betrachtet haben, also wirklich also sehr, sehr gut waren, speziell für sensible Industriekunden, aber natürlich auch wieder unter Berücksichtigung das, was der Günther auch gesagt hat, mit der Norm, mit der zugehörigen Norm der EN50-160, dass es nicht eine kontinuierliche hundertprozentige Stromversorgung also jetzt garantiert ist und auch immer zu Ausfällen kommen kann.
Also natürlich ein Standortfaktor. Ich habe gerade überlegt, aber ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal einen Stromausfall mitbekommen hätte. Es muss wohl schon sehr lange sein. Um 25 Minuten pro Kunde pro Jahr, das muss man ja auch nicht einmal mitbekommen. Das kann ja in der Nacht sein, und man bekommt das gar nicht mit. Ja, ich glaube, wir haben jetzt ein gutes Bild davon, wie Netzregelung und der tägliche, stündliche, minütliche Balanceakt funktionieren, widmen wir uns jetzt einmal der Zukunft. Wir haben schon gesagt, um die Klimakrise bewältigen zu können, um Emissionen wirksam reduzieren zu können, müssen wir aus der Nutzung von Kohle, Erdöl und Erdgas aussteigen, stattdessen noch viel mehr in Energie aus Wind, Wald, Wasser, Erdwärme und Sonne einsteigen. Der Stromsektor wird sich also sehr stark verändern. Einerseits müssen wir den Wegfall von Atomkraftwerken, Kohlekraftwerken und anderen fossilen Stromerzeugern kompensieren mit erneuerbaren Erzeugungsanlagen und andererseits müssen wir auch einen steigenden Verbrauch an Strom abdecken. Also die Power-to-X-Anwendungen in der Mobilität durch die Elektromobilität, in der Wärme durch Wärmepumpen oder direkte Elektrifizierung von Prozessen, aber auch für die Wasserstoffproduktion brauchen wir einiges an erneuerbaren Strom, den wir erst einmal ausbauen müssen. Die Wasserkraftpotenziale sind oft schon relativ stark ausgereizt. Biomassekraftwerke haben da ebenfalls ihre Limits. Vor allem werden wir in Europa also Windkraft und Photovoltaik ausbauen. Das zukünftige Stromsystem wird sich also auch an dieser Entwicklung hin zu mehr Erneuerbaren orientieren müssen. Und welche Stellschrauben es dafür gibt, das wollen wir uns jetzt ein bisschen anschauen in diesem zweiten Teil des Podcasts. Günther, an welchen Stellen übt diese Veränderung, die ich gerade versucht habe, ein bisschen zu beschreiben, Druck auf die Stabilität des Stromnetzes aus?
Ich glaube generell, dass die Entwicklungen, die wir vor uns haben und die wir schon sehen, massive Veränderungen in die Stromversorgung hineinbringen. Wie du schon richtig gesagt hast, die Hauptausbaupotenziale für Stromerzeugung aus erneuerbaren Energieträgern liegen in der Photovoltaik und liegen in der Windenergie. Das sieht man auch schon allein an unseren österreichischen Zahlen, wenn wir diese 27 Terawattstunden uns anschauen, die wir bis 2030 ausbauen wollen, dann erwarten wir 11 Terawattstunden Ausbau in der Photovoltaik, 10 Terawattstunden im Wind und damit sind 21 von 27 Terawattstunden aus diesen beiden Energieträgern abzudecken. Beides Energieträger oder Stromerzeugungstechnologien, die halt Prognosen erfordern, die nicht permanent und dauerhaft, so wie man sich's wünscht, zur Verfügung stehen, sondern wo man sich quasi danach richten muss, wann die Potenziale genutzt werden können. Vielleicht ein positiver Seitenaspekt ist, dass diese jahreszeitlichen Unterschiede in der Erzeugung zwischen Wind und Photovoltaik sich bis zu einem gewissen Grad ausgleichen, weil diese stärkere Erzeugung im Sommerhalbjahr aus der Photovoltaik bis zu einem gewissen Teil kompensiert wird, dadurch, dass wir im Winterhalbjahr bessere Windpotenziale haben und die Windkrafterzeugung im Winterhalbjahr höher ist. Generell kommt es aber zu mehr Flexibilität, die erforderlich sein wird, die aus diesen Aufbringungsstrukturen kommen. Es kommen aber auf der anderen Seite dann auf der Verbraucherseite auch ganz neue Aspekte ins Spiel, die aus diesem allgemeinen Trend der Elektrifizierung kommen. Elektrische Energie ist ja ein sehr vielseitiger und umfassend einsetzbarer Energieträger und für viele Sektoren und viele Anwendungen der wahrscheinlich beste Weg der Dekarbonisierung und der Reduktion der Treibhausgasemissionen damit, ja. Also, wenn wir uns allein die PKW-Mobilität anschauen, wo momentan alles darauf hindeutet, dass es hier dazu kommt, dass die batterieelektrischen Fahrzeuge sich massiv durchsetzen werden, dann ist das toll für den Mobilitätssektor. Es kommen aber Millionen von batterieelektrischen Fahrzeugen ins System, die eben auch entsprechend mit elektrischer Energie aus erneuerbaren Energieträgern geladen werden und die eben auch verbrauchsseitig eine gewisse Flexibilität erfordern, weil wenn wir uns überlegen, wenn jeder der ein Elektroauto hat, irgendwann zwischen 17 und 20 Uhr nach Hause kommt und dann laden alle österreichischen Autos zur gleichen Zeit. Das ist dann belastungsmäßig natürlich eine große Herausforderung für die Verteilernetze. Und da wird es halt auch notwendig sein, hier auf der Verbraucherseite steuernd einzugreifen und es zu koordinieren, dass diese Ladung der Elektrofahrzeuge beispielsweise über die Zeit, in der die Autos geparkt sind, besser verteilt werden wird. Das heißt, generell kann man sagen, das Stromsystem muss sich in Richtung von mehr Flexibilität entwickeln und man wird mit diesen Flexibilitäten umgehen müssen und lernen müssen, damit umzugehen, sowohl was die Erzeugungsseite anbelangt, als auch was die Verbrauchsseite anbelangt.
Mhm. Herr Haber, jetzt haben wir es gehört, fluktuierende Einspeisung, neue Verbrauchsmuster, es braucht mehr Flexibilität. Wie funktioniert die Netzregelung dann in diesem 100% erneuerbaren Stromsystem 2030 in Österreich? Wie kann man sich das vorstellen?
Ich bleibe auf dem Beispiel jetzt, also was der Günther angesprochen hat, mit den Lasten. Ich habe es einmal so jetzt einmal auch so bezeichnet in einem Forschungsprojekt, dass jetzt also Speicher, Energie und Lastmanagement. Das heißt, dass ich auch wirklich also mit diesen Speichern, mit den Erzeugern und mit den Lasten wirklich also gute Modelle entwickle, um hier wirklich also mit der Erzeugung und mit den Ein- und Ausspeichern, weil der Speicher ist ja dann eine Last und einmal ein Erzeuger so in dem Sinn und mit der Last, insbesondere auch mit der Last jetzt zum Beispiel dann also für die E-Autos, sehr gut Modelle entwickle. Die Modelle könnten so jetzt in die Richtung gehen, wir haben das also auch für einen Energieversorgungs- oder für einen Netzbetreiber einmal analysiert, mit den zeitgleichen Verhalten. Und hier, es gibt so viele Variablen, die zu berücksichtigen sind. Es beginnt bei der Temperatur, es beginnt das jetzt also auch von Nutzerverhalten. Und insbesondere beim Nutzerverhalten von den E-Autos muss man berücksichtigen, wie viele Kilometer fährt man täglich und wie viel muss geladen werden. Gibt es auch also jetzt die Möglichkeit, hier eben zum Beispiel, dass ich nur jeden zweiten Tag lade und so weiter. Und bei allen Betrachtungen zur Flexibilität der Lasten im Zusammenhang auch mit der Einspeisung und den Speichern gilt es eines also aus meiner Sicht und aus meiner Erfahrung mit diesen Projekten, die ich also durchgeführt habe, es darf zu keinem Komfortverlust für die Anwender kommen. Der Komfortverlust ist ein wesentlicher Punkt, der mit einzubeziehen ist. Das heißt also, er soll nach wie vor sein Nutzerverhalten haben können. Und das ist natürlich auch noch zu analysieren. Und da gibt es also aus meiner Sicht zukünftig noch viele Betrachtungen. Und die man jetzt also auch natürlich monetär steuern kann und also da angedacht ist. Aber da muss man jetzt also wirklich also sehr viel analysieren und insbesondere aber auch mit den variablen Lasten gibt es ja auch Ansätze, dass man eben also Bedarfserhebungen bei der Industrie macht. Wie kann die Industrie jetzt also da jetzt also noch mitwirken? Wie kann die Industrie da jetzt also auch ein systemdienstliches Verhalten also jetzt oder systemdienliches Verhalten also mitbringen? Man muss da viel analysieren.
Schätzen Sie da die Potenziale ein in der Industrie?
Die getraue ich mir aktuell nicht abzuschätzen, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass insbesondere mit dem Tarifsystem, was vor über 20 Jahren also für die Industriekunden eingeführt wurde, mit den Leistungspreisen, hier schon eine Optimierung also jetzt der Leistungen und des Ein- und Ausschaltens also erfolgte. Das Ausschalten würde bedingen, dass es jetzt zu einer Veränderung, also zeitlichen Veränderung also der Produktion kommt. Und zum Dritten ist eben also auch zu berücksichtigen, wie viel wäre das also auch wert, plus zusätzlich, wie groß ist die monetäre Komponente des Produktes Energie bei der Produktion. Wenn da jetzt also Produktionsstätten habe, also wo der Faktor Energie, Strom, insbesondere Strom, sehr einen geringen Wert ausmacht, dann wird das ja da der Anteil oder die Bereitschaft, damit zu machen, natürlich auch eine andere sein, wie bei wirklich der stromintensiven also Industrie. Diese Bedarfe traue ich mich jetzt aktuell noch nicht abzuschätzen, weil Corona-bedingt mit Lastverschiebung und so weiter, da hat sich, glaube ich, auch einiges getan. Aber spannendes Thema für die nächsten 1, 2, 3, 4 Jahre.
Wenn wir ein bisschen von der Industrie weggehen, vielleicht auch hin zu einzelnen Haushalten, wir haben jetzt schon gehört, Elektromobilität kommt stärker, die haben natürlich Speicher drinnen, können potenziell auch genutzt werden zur Stabilisierung des Netzes. Genau dasselbe mit den Speichern, die mit Photovoltaikanlagen gekoppelt sind. Wie kann insgesamt der Verbrauch bei Haushalten zum Beispiel flexibler gestaltet werden? Was gibt es da für wichtige Punkte?
Naja, ich glaube, dass einer der Aspekte, der wirklich sehr, sehr interessant ist, ist eben die Kombination der Photovoltaikanlage mit einem Batteriespeicher. Wenn wir uns wieder vor Augen führen, dass diese 11 Terawattstunden Photovoltaikausbau, die wir anstreben bis 2030, da wird ein erheblicher Teil, also wir schätzen, es gibt Studien, die sagen 4 bis 5 Terawattstunden werden Dachflächen-PV-Anlagen sein. Das bedeutet also, die habe ich dann mit der elektrischen Anlage oftmals eines Gebäudes beziehungsweise von Haushalten gekoppelt. Und hier kann ich eben über die Nutzung von Batteriespeichern, die Nutzung dieser elektrischen Energie der Photovoltaikanlage im eigenen Haushalt optimieren. Das heißt, ich muss nicht so viel von dem, was ich nicht gleichzeitig brauche, ins Netz einspeisen, sondern ich speichere das in einen Batteriespeicher und nutze das dann zu Zeiten, beispielsweise in der Nacht, wo ja klarerweise die Photovoltaikanlage keine elektrische Energie erzeugt. Einen anderen Aspekt, den wir uns auch schon angeschaut haben, sind alles, was es noch an Wärmeanwendungen gibt. Wärmepumpen, elektrische Warmwasserspeicher, zum Teil gibt es elektrische Direktheizungen. Das sind alles Dinge, die man auch sehr flexibel steuern kann und wo man oftmals sogar, wenn man sie noch abschaltet für gewisse Zeiträume, keinen Komfortverlust im Haushalt und beim Kunden verspürt. Und das hat ja der Alfons Haber schon gesagt. Ich glaube, das ist wirklich einer der wichtigen Aspekte. Diese gesamten Flexibilisierungsschritte, die wir anstreben, die müssen quasi im Hintergrund automatisiert ablaufen, ohne dass der Kunde sich groß irgendwas mit überlegen muss und ohne dass er in seinem Komfort als Nutzer dadurch eingeschränkt wird, weil es ansonsten wahrscheinlich zu wenig Commitment und Bereitschaft geben wird, sich mit diesen Dingen dann auch auseinanderzusetzen. Das heißt,
Welche finanziellen Anreize könnte es da geben, dass
na, es
der
könnte, die
Endkonsument damit
finanzielle
fliegt?
Anreize könnte es geben, im Zusammenhang mit Stromtarifen beispielsweise, die zu unterschiedlichen Tageszeiten unterschiedlich gelagert sind, ja, dass ich wirklich, wenn Nachfrage und Angebot, also wenn eine geringe Nachfrage da ist und ein hohes Angebot, dass eben entsprechende Anreize gesetzt werden, dass die Tarife günstiger sind und die Nachfrage dann eben größer wird, beziehungsweise dass die Kunden reagieren können und umgekehrt eben muss ich halt dann in Zeiten, wo es eng ist, Tarife setzen, die eben entsprechend teurer sind. Ja. Also zum Beispiel das Laden von Elektrofahrzeugen so am Spätnachmittag und Frühabend würde ich mir erwarten, dass das deutlich teurer sein wird, als wenn ich zwischen 2 Uhr in der Früh und 6 Uhr in der Früh laden werde. Ja. Da gibt es auch schöne Breitentests in den USA schon, wo man sieht, dass da gab es unterschiedliche Tarifmodelle, die man durchprobiert hat. Das eine war, egal wann ich lade, es kostet immer gleich viel. Und dann gab es Tarifmodelle, zum Beispiel, dass wenn ich erst ab Mitternacht zu Hause lade, ist es deutlich günstiger. Und da hat man in den USA bei manchen Tests bei einigen tausend Kunden oder Elektrofahrzeugsbesitzern sehr schön gesehen, dass das sofort dazu führt, dass die Kunden das Laden in die Nacht verlagern, wenn sie wirklich einen finanziellen Anreiz daraus haben.
Interessant, ja. Ich meine, das wird sicher noch eine Diskussion, die zum Teil auch sehr emotional geführt werden wird, weil man natürlich da ein bisschen in die Autonomie des Endkonsumenten eingreift, beziehungsweise ihn einschränkt. Letztens ist ein ein Working Paper des deutschen Bundesenergieministeriums, Wirtschaftsministeriums veröffentlicht worden, wo angedacht wird, dass den Netzbetreibern das Recht eingeräumt wird, Ladevorgänge von Elektroautos zu unterbrechen, beziehungsweise auch auf Wärmepumpen Zugriff zu haben. Und der Aufschrei war riesengroß, obwohl das prinzipiell ja eine sinnvolle Sache sein wird, die man brauchen, um früher oder später mal das Stromsystem in Balance zu halten.
Ja, ich war auch ein bisschen überrascht über diese Meldungen und fast bis zu einem gewissen Grad amüsiert, weil es gibt ja seit Jahrzehnten klassisch unterbrechbare Lieferungen im Netz, ja, also Warmwasserspeicher, elektrische Speicherheizungen, zum Teil Wärmepumpen, ja, die können vom Netzbetreiber auch heute abgeschaltet werden, und dafür, dass es diese Abschaltmöglichkeit gibt, habe ich halt einen vergünstigten Netztarif, und das ist der wirtschaftliche Anreiz, da mitzumachen, ja. Also das ist ja nichts Neues, wenn ich das jetzt irgendwie in der digitalisierten Welt auf andere Anwendungen ausdehne und anders gestalte, ja. Es muss ja nicht diese klassische Tonfrequenzrundsteueranlage sein, wie sie es ja seit Jahrzehnten gibt. Aber der Grundansatz, Lasten abschalten zu dürfen, wenn der Kunde damit einverstanden ist und ich mir das vielleicht wirtschaftlich mit ihm auch noch geregelt habe, wie wir das gegenseitig abgelten, ist ja überhaupt kein Problem in Wirklichkeit.
Natürlich, ja. Das war jetzt ein bisschen die Netzdienlichkeit eines Haushaltskunden. In letzter Zeit ist aber auch immer wieder die Rede von netzdienlichen Elektrolyseuren, also Anlagen, die aus Strom Wasserstoff erzeugen. Was halten Sie von diesem Konzept, Herr Haber?
Grundsätzlich wird in diesem Zusammenhang sehr häufig mit den Gesamtwirkungsgraden, also jetzt gesprochen. Und ich erlaube mir jetzt bitte nicht ganz ernst gemeint, hätten wir diese Betrachtungen der Wirkungsgrade in allen unseren Tätigkeiten und unseren Nutzgeräten mit berücksichtigt, weiß ich nicht, ob wir mit einem Wirkungsgrad von 30% und weniger uns wirklich fortbewegen würden, so wie wir es heute ja tun. Deshalb, also da gibt es also schon die gesamten Betrachtungen zu machen. Ich habe das also auch im Rahmen von Erzeugungstechnologien einmal durchanalysiert für Energiekonzepte, wo man wirklich geschaut hat, da gibt es Erzeugungspotenzial im Konkreten, also bitte, das war in Europa, von Windenergie, und wo wirklich keine Stromleitung in der Nähe war. Und dann ist es auch darum gegangen, wir wollen so viel wie möglich erneuerbare Energie nutzen, auch als jetzt also auch mit der Umwandlung, aber auch dann in weiterer Folge jetzt, also kann man ja da auch die Elektrolyse natürlich einen zweiten Schritt also noch umwandeln, das jetzt einmal vorweggenommen. Ich beziehe jetzt wirklich das jetzt also so mit ein, und da gab es also in diesem Land massivste politische Vorbehalte gegen diese Punkte. Was man generell also jetzt auch natürlich zu berücksichtigen ist, also wenn man so netzdienliche, so Elektrolyse, so Betrachtungen also jetzt und diese Konzepte mit berücksichtigt, ist es schon also auch zu betrachten, wie ist das Portfolio dazu und wie kann ich dann jetzt also auch ausspeisen. Rein nur die netzdienliche Elektrolyse jetzt also für aufgrund von einem Aspekt zu betrachten, ist meines Erachtens zu wenig. Aber insbesondere für Wasserstoff oder auch also weitere Ideen in Zukunft ist es sicherlich interessant, das jetzt also auch weiter zu verfolgen. Was da aber wichtig ist, um wirklich also auch die Akzeptanz der Betrachtungen, auch der Wirkungsgradbetrachtungen zu erhöhen, ist mein Zugang eben der, ist es eben wichtig, auch Informationsaufbau zu machen, wie ist das, welcher Benefit hat das, weil durch grundsätzlich aber auch also die Umweltbetrachtung, die Umwelt, ja einfach die Reduktion von CO2 und das Klima natürlich schon also bei den Betrachtungen mit einbezogen sein sollte, und somit kann es sicherlich nicht morgen oder übermorgen, aber sicherlich in den nächsten Jahren könnte es ein interessanter Punkt werden. Aber da muss man auch noch ein bisschen in die Richtung aus meiner Sicht also forschen und analysieren.
Ja, also ich glaube unbestritten, dass besonders jetzt, wenn man in die Bereiche der Stahlindustrie denkt oder auch chemische Anwendungen, dass der grüne Wasserstoff eine große Rolle spielen wird, weil es oftmals die einzige Möglichkeit ist, um Treibhausgasemissionen loszuwerden. Und die Idee ist ja auch, dass man das produzierte grüne Gas dann in Gaskraftwerken einsetzt, in einem vollständig erneuerbaren System, um die Residuallast abzudecken, also auch dann einzuspringen, wenn wenig Wind geht, wenn die Sonne nicht scheint. Heute ergänzen wir da oft mit Pumpspeichern, fossil betriebenen Gaskraftwerken. Wie wird das in Zukunft passieren? Welche Rolle werden da andere Speicher spielen? Nämlich, wenn wir jetzt nicht unbedingt die Stabilisierung des Stromsystems, sondern die Ergänzung der vielleicht dann fehlenden Erzeugung betrachten.
Aus meiner Sicht ist da, jetzt muss man auch bei den Speichertechnologien, bei den kurzfristigen Speichern und langfristigen Speichern also jetzt unterscheiden. Im Zusammenhang also jetzt mit den kurzfristigen Betrachtungen ist es natürlich also jetzt also diese Speichertechnologien, die da jetzt also zum Einsatz kommen. Ja, bei den kurzfristigen Speichern gibt es eben also die Batterien, konkret also die Akkumulatoren und so weiter, wo ich also wirklich kurzfristiges Energie ein- und ausspeichern kann, um wirklich also zur Flexibilisierung also jetzt also das ein bisschen abfangen kann. Bei den langfristigen also Betrachtungen, also um wirklich um mehr Energieinhalte also längerfristig also zu speichern, bleiben wir aus meiner Sicht also bei den Pumpspeichertechnologien und bei den da bleiben wir, glaube ich, bei dem. Was man aber auch nicht, also jetzt ist er auch nicht vergessen darf, da jetzt vermischen wir schon mehrere Themen, also die sektorale Kopplung. Und bei der Sektorkopplung ist es natürlich schon so, dass ich also jetzt also wirklich also jetzt grünes Gas natürlich, also aber auch in Gasleitungen, die jetzt also sich ein bisschen unterscheiden, schon ein bisschen als die Gasleitungen und aber natürlich auch die Gasspeicher mit berücksichtigen kann, dass ich da natürlich andere Speichermedien dann habe, die sich also wieder andere Speicherformen als jetzt ermöglichen. Das heißt, wenn ich grünes Gas also jetzt also habe und das dann also in kurzfristig in Leitungen, Gasleitungen oder langfristig auch in Gasspeichern also jetzt also beimische und später dann also jetzt wirklich also das dann wieder jetzt der Stromproduktion zuführe, unabhängig jetzt natürlich der Wirkungsgradbetrachtungen, wären das sicherlich also Konzepte und der Wirkungsgrad bestimmt ja aktuell eben auch die Wirtschaftlichkeit und das sind natürlich schon noch Punkte, die jetzt also mit zu berücksichtigen sind, was in weiterer Folge dann aber auch natürlich mit dem Strompreis, mit der Entwicklung also des Strompreises also natürlich also zu machen ist. Also, das heißt also auch die Sektorkopplung ist eben auch ein Punkt, den man da in den Zusammenhang natürlich auch mit einbeziehen kann und natürlich aber auch sollte.
Die Sektorkopplung also auch als eine Möglichkeit, um längerfristig Energie zu verschieben, wird wahrscheinlich auch wichtiger werden, weil die Erzeugungsanlagen saisonal fluktuieren. Photovoltaik ist besonders im Frühsommer, April, Mai, Juni, Juli stark. Die Wasserkraft auch um diese Zeit, Juni, Juli, August und geht dann besonders im Winter und im Frühjahr zurück. Die Windkraft, sagt man, ist tendenziell im Winter stärker. Günther, welche Dimension hat diese Saisonalität?
Naja, das haben wir uns auch schon mal näher gesehen mit der Perspektive dieses 100% erneuerbaren Stromziels, wie das im Jahr 2030 dann aussehen wird, voraussichtlich. Und da zeigt sich schon sehr deutlich, dass wir in ein System hineinkommen, in dem die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energieträgern im Sommerhalbjahr deutlich höher ist als der Verbrauch, den wir dort haben werden. Und wenn wir die Wärmekraftwerke, die heute fossil befeuert sind, nicht mehr in der Form betreiben und in Zusammenhang mit der geringeren Erzeugung der Photovoltaik haben wir im Winterhalbjahr eine deutliche Unterdeckung und die Dimension dieser saisonalen Unterschiede in unserer damaligen Betrachtung waren 11 Terawattstunden. Das bedeutet, man muss 11 Terawattstunden eigentlich saisonal vom Sommer in den Winter bringen. Jetzt kann ich natürlich sagen, klassisch, ja, wenn wir zu viel haben, exportieren wir, wenn wir zu wenig haben, importieren wir halt, so wie wir es in den vergangenen Jahren und derzeit auch machen. Jetzt muss man aber mitdenken, wenn sich die Stromsysteme unserer Nachbarstaaten oder Partnerländer, mit denen wir Stromgeschäfte machen, auch in einer gleichen Weise weiterentwickeln, werden wir vielleicht auch die gleiche Saisonalität haben und wird halt dieser Export-Import nicht mehr in der Form möglich sein. Und darum glaube ich, dass eben diese saisonale Speicherung deutlich an Bedeutung gewinnen wird. Und ich würde fast meinen, dass uns da nur Power to Gas to Power im größeren Stil zur Verfügung stehen wird. Auch wenn die Wirkungsgrade aus heutiger Sicht unzufriedenstellend sind. Man muss aber auch dann dazu sagen, wenn ich sage, ich erzeuge über die Elektrolyse Wasserstoff, methanisiere den vielleicht noch und verwende den im Winter dann in Wärmekraftwerken, dann ist das eine Energieumwandlungskette, die eben es nicht zulässt, dass hier doch von der Kette aus Wasserstoffmengen in die Industrie kommen oder ins Gasnetz für die Versorgung der normalen Gasversorgung. Da habe ich im Winter bei der Rückverstromung, wenn ich das über KWK-Anlagen mache, einen Teil indirekt wieder in der Fernwärme und den Hauptteil im Strom. Ja, das heißt, die eigentliche Sektorkopplung kann ich mit dem nicht bewerkstelligen, weil ich den Strom im Winter ja wieder als Strom brauche, den ich am Anfang habe. Mhm. Das heißt, alles, was ich wirklich in Form von Sektorkopplung machen will, also Strom über Wasserstoff in die Mobilität oder in die Industrie oder sonst wohin, das sind dann Mengen, die ich zusätzlich noch brauche, für die ich zusätzliche erneuerbare Stromerzeugung brauche und zusätzliche Elektrolyse.
Und das sind dann wirklich große Mengen. Mir ist da jetzt eine Zahl im Kopf hängen geblieben. 2 Millionen Tonnen grünen Wasserstoff braucht die deutsche Stahlindustrie, um vollständig zu dekarbonisieren. Für Österreich hätten wir es einmal abgeschätzt mit 500.000 Tonnen pro Jahr. Und das sind enorme Mengen an Strom, die da für dich aufgewendet werden, um das per Elektrolyse herzustellen. Herr Haber, wir haben jetzt darüber gesprochen, wie die Stabilisierung des Stromsystems heute funktioniert, wie es in Zukunft ausschauen wird. Das Heikle an dieser Sache sind wahrscheinlich jetzt weniger der Anfangs- und der Endzustand, sondern das, was dazwischen abläuft, wenn sich das ganze System bewegt, verändert. Zuerst habe ich das verglichen mit einem fahrenden Auto, das wir umbauen, den Motor austauschen und gleichzeitig auch die Reifen wechseln. Wo sehen Sie auf diesem Weg während dieser Umbauphase die großen Knackpunkte, auf die man achten muss?
Diese Betrachtungen, also jetzt, was da dazwischen liegt, also ich getraue mir das jetzt schon noch so sagen, weil ich das jetzt auch in anderen Punkten jetzt analysiert habe. Die Physik ist nicht außer Acht zu lassen. Und bei der Physik ist eben also wirklich auch immer unser Konsumverhalten also mit zu berücksichtigen, auch die Möglichkeit, also wie komme ich zu dieser elektrischen Energie und wie will ich sie anwenden? Und viele vergessen eben wirklich also unsere Entwicklung. In Deutschland wird zum Beispiel ausgegangen, dass der Stromverbrauch also jetzt nicht steigt. In Österreich haben wir trotzdem also einen Stromverbrauchszuwachs. Wir haben das auch schon teilweise also angesprochen, die typischen also Verbraucher. Wir wollen aber auch also unsere Heizungssysteme also mehr in Richtung Strom bringen mit Wärmepumpen. Und da ist es natürlich, dass es allgemein auch darüber spricht, wie kann man elektrische Energie erzeugen? Wo kann man elektrische Energie erzeugen? Wie kann ich die von Erzeugung auch zu den Kunden hinbringen und wie kann ich das jetzt auch dann speichern und wie kann ich auch mögliche Lasten also abhängen. Und da sieht man schon also wirklich, dass wir auch, was jetzt also auch angedacht wird, dass er mit den Ausbau der erneuerbaren Energien, wie auch der Günther schon angesprochen hat, dass es da wirklich also zu einer guten Diskussion mit allen kommt, dass man sagt, also wir brauchen das also für alle in Österreich einen Zubau von erneuerbarer Energie und dass die erneuerbare Energie manchmal also jetzt also dort auf eher mit höherer Wahrscheinlichkeit und höheren Erträgen auftritt, wo jetzt also nicht unmittelbar der Verbrauch ist und dazwischen Leitungen brauche und dass man da hier jetzt auch Leitungen bauen kann und aber auch also Flexibilitäten das jetzt also mit einbezieht. Das ist, glaube ich, also die Herausforderung also für die Zukunft, weil man wirklich also jetzt also Nur so, aber wirklich also zu einem aktiv zu einem Klimabeitrag leisten kann. Denn wir brauchen alle Strom, wir brauchen Strom in naher Zukunft und wir wollen immer mehr Strom eben auch machen, also jetzt also nutzen. Und ich bleibe auch bei dem Beispiel, dass er mit Umstieg von auf Luftwärmepumpen zum Beispiel oder eben auch also, unsere Digitalisierung. Allein das letzte Jahr hat der massiven Digitalisierungsschub also jetzt also gebracht und unsere Anwendung der elektronischen Geräte ist ja schon ja eine Systemvoraussetzung also für uns selbst, dass es wir einfach arbeitsmäßig also das wirklich vollständig also erfüllen müssen und dass wir im Internet sind, dass wir heute also auch also jetzt digital das aufzeichnen können. Da ist einfach viel IT auch im Hintergrund, die auch sehr, sehr viel Strom verbraucht und das darf man bei allen Betrachtungen aus meiner Sicht nicht vergessen. Und so kann man dann auch, wenn man jetzt wirklich an vielen, vielen, vielen Schrauben dreht, kann man auch ich sehe es nicht als Umbruchsphase, aber als Entwicklungsphase massivst gut mitarbeiten.
Also ich versuche das zusammenzufassen. Also Akzeptanz braucht es für den erneuerbaren Ausbau, auch Akzeptanz für eine gewisse Flexibilität im Verbrauch, Energieeffizienzpotenziale zu heben, um auch den Ausbaubedarf ein bisschen klein zu halten und dabei niemals die physikalischen Grundgesetze außer Acht zu lassen. Günther, wir schauen uns ja auch bald an in einer Studie, die Auswirkungen der Digitalisierung auf den Energie- und Klima, auf den Energieverbrauch und den Klimaschutz in Österreich. Da ist Strom natürlich auch ein ganz ein wichtiger Aspekt, obwohl man auch sagen muss, dass Rechenzentren eine unglaubliche Entwicklung durchlaufen, was die Effizienz betrifft. Und wahrscheinlich auch früher oder später mal ein Teil werden, um das Stromsystem zu stabilisieren. Wenn Sie zum Beispiel Rechenoperationen verlagern in andere Zeiten, wo das Stromangebot besser ist. Ich habe da letztens einen spannenden Podcast von Google gehört, die genau das machen und so realisieren wollen, dass sie 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr tatsächlich auf erneuerbaren Energien laufen. Ja. Das wäre eigentlich eh schon ein gutes Fundstück gewesen und wir können zu unserer nächsten Rubrik kommen, dem Petterschul Fundstück. Ja, jeder von uns drei erzählt kurz eine neue Studie, ein Artikel, Buch oder spannendes Detail, das uns untergekommen ist und da wende ich mich zuerst an den Herrn Haber. Herr Haber, was haben Sie uns für ein Fundstück mitgebracht?
Ich habe ja auch das Wort Digitalisierung verwendet und im Zusammenhang mit Digitalisierung bin ich also gestoßen auf ein älteres Buch, aber meines Erachtens auch top aktuelles Buch von einem Gehirnforscher zu digitaler Demenz, Manfred Spitzer. Er hat ein Buch also im Jahr 2014 also jetzt also schon veröffentlicht, wo er sich also mit der digitalen Demenz im Zusammenhang mit unseren geänderten Verhalten von Bildschirmen und Lernarbeiten, also jetzt also Bildschirmzeiten und Lernarbeiten also jetzt also auch beschäftigt und wo er dann also auch Folge von Lese- und Aufmerksamkeitsstörungen, aber auch Ängste und so weiter, aber auch also jetzt wirklich die Entwicklungen des Gehirns so gut analysiert, auch in den Zusammenhang, also ein sehr für mich wirklich interessanter Beitrag, auch die Generation Google, wo es auch wirklich darum geht, dass wir versuchen, manchmal, ich nehme mich auch da jetzt dazu, Dinge oft einmal nicht mehr selbst zu merken, nach dem Motto, ach, das google ich, oder wie heißt jetzt zum Beispiel, es gibt so ein Beispiel, wie es genannt wurde, mit wie heißt jetzt dieser Schauspieler, und anstatt jetzt wirklich also vermehrt dabei zu bleiben, dass das eigene Gehirn also zu aktivieren und da jetzt nachzudenken, googelt man und wirklich, was wir auch aus meiner Sicht das im letzten Jahr erfahren haben, haben wir sehr, sehr viel Digitalisierung gelebt und ich habe das einfach als einen spannenden, ergänzenden Beitrag mit unserer Entwicklung gesehen und habe das jetzt einfach, ja, einfach doch noch sehr aktuell und sehr spannend gefunden. Also das heißt, die digitale Demenz von Manfred Spitzer ist ein Buch.
Okay, super. Na, ich habe das Generation Google nebenbei auch gleich gegoogelt. Manfred Spitzer, digitale Demenz mit dem Untertitel Wie wir uns und unsere Kinder um den Verstand bringen. Klingt spannend. Wir werden auf jeden Fall den Link zu den Shownotes geben. Günther, was hast du uns mitgebracht?
Ja, mein Fundstück dieser Woche ist ein Buch, das eine dystopische Perspektive für die Zukunft aufzeigt. Das Buch ist von James Lawrence Powell, einem amerikanischen ehemaligen Hochschulprofessor und Geologen, und der hat ein Buch geschrieben, das heißt 2084, eine Zeitreise durch den Klimawandel. Und dieses Buch schildert die Welt im Jahr 2084 unter der Perspektive, dass uns die Bewältigung der Klimakrise nicht gelungen ist und wir gescheitert sind. Temperatur auf der Welt ist von 4 bis 6 Grad gestiegen und alle befürchteten Auswirkungen der Klimaerhitzung sind eingetreten. Und in diesem Buch wird halt die Perspektive, wie sieht's auf der Welt aus? Was heißt das geografisch in verschiedenen Regionen, für Länder, Lebenssituationen? Das wird anhand von fiktiven Interviews im Jahr 2084 dargestellt, also fiktive Interviews mit Klimaforschern, Wissenschaftsjournalisten, Technikern, Anthropologen und Historikern. Und es zeigt quasi das Big Picture einer Dystopie, die vor uns liegt, für den Fall, dass wir die Klimakrise nicht bewältigen. Es hat natürlich Aspekte drinnen, wo man sagen kann, na, so schlimm wird es nicht werden und das wird nicht so kommen und das wird nicht so kommen. Aber ich glaube, um das geht's gar nicht. Das ist wirklich ein großes, übergeordnetes Bild, dass man sagt, das sind die Perspektiven, die vor uns liegen, wenn es wirklich nicht klappt. Es hat auch ein Vorwort von Ernst Ulrich von Weizsäcker, dieses Buch. Also es ist sehr interessant zu lesen und gibt vielleicht zusätzliche Motivation, rasch und bald intensiv etwas zu tun.
Ja, da gibt's ja zwei Philosophien. Die einen sagen, das kann ein zusätzlicher Anreiz sein, und die anderen meinen, oder die andere Theorie sagt, dass so dystopische Geschichten dann doch eher dazu verleiten, dass man aufgibt und sich eh schon als geschlagen hingibt. Aber da Ernst Ulrich von Weizsäcker wird das dann vielleicht auch gut einordnen, nehme ich an. Den Link geben wir auf jeden Fall auch zu den Shownotes dazu. Ich habe heute zwei Fundstücke. Das erste ist ein neuer Podcast zur Klimakrise. Er nennt sich Profil Tauwetter und ist, wie der Name schon verrät, vom Nachrichtenmagazin Profil. Wird von den zwei Wirtschaftsredakteuren Christina Hiptmeier und Josef Gepp bespielt und ist ab sofort jeden zweiten Freitag auf allen gängigen Podcatchern zu hören. Vielleicht was für die Ohren, nachdem wir jetzt schon zwei Buchfundstücke gehabt haben. Und mein zweites ist ein Bericht über ein Forschungsprojekt der Wien Energie. Wir haben schon gehört, in Österreich sollen PV-Anlagen installiert werden in den nächsten 10 Jahren, die uns 11 Terawattstunden zusätzlichen Strom liefern. Das ist richtig viel. Da braucht's auch nicht nur Anlagen auf Dächern und bereits versiegelten Flächen wie Parkplätzen oder Deponien, sondern auch Freiflächen Photovoltaikanlagen. Und die F&P Netzwerk Umwelt GmbH, ein Ingenieurbüro für Biologie und Landschaftsplanung, hat im Auftrag der Wien Energie rausgefunden, oder hat analysiert, wie sich diese PV-Farmen auf Flora und Fauna in der Umgebung auswirken, auf die Biodiversität auswirken. Man hat das gemacht anhand eines konkreten Projekts der Wien Energie in Grundramsdorf, und natürlich, es liegt eh fast auf der Hand, weil dort nicht mehr Rüben oder Salat angepflanzt wird, geerntet wird, sondern KWH aus Sonnenenergie, wurde der Acker dort brachgelegt, die Fläche, so nennt man das, extensiviert. Und das bringt halt auch neue Lebensräume für verschiedene Kleinsäuger, Insekten, Vögel und Pflanzenarten mit sich. Und auch der Boden kann sich erholen. Also was, das man vielleicht wieder betonen muss, bei Freiflächen-PV-Anlagen wird nichts versiegelt. Die Anlage kann rückstandslos wieder entfernt werden. Die Wiese bleibt da grün. Sie wird sogar noch besser, wie wir eben gehört haben, belebter, bunter. Und den Link zu dieser Studie gibt's auch in den Shownotes. Ja, heute haben wir um einiges länger gebraucht als sonst üblich, wenn ich so auf meine Zeit schaue. Aber ich finde, es war ein wirklich spannendes Thema. Heute, morgen, übermorgen, wie halten wir das Stromnetz in Balance, haben wir uns die Frage gestellt. Wir haben uns angeschaut, wie das heute funktioniert, wie das morgen funktionieren kann. Und es wird sicher ein Thema sein, das uns noch länger begleiten wird. Ich hoffe, wir haben da auch etwas Licht ins Dunkel bringen können. Eine ziemlich schlechte Metapher eigentlich, wenn wir über Stromausfälle gesprochen haben. Aber ich hoffe, Sie haben was gelernt. Erzählen Sie es gerne weiter. Ich bedanke mich sehr herzlich bei meinen Gästen, Herr Dr. Haber, Günther, vielen Dank für die soliden Erklärungen, die spannenden Einblicke. Schön, dass Sie bei uns waren. Ja. Herr Dr. Haber, alles Gute
danke
Ihnen auch für die neuen Aufgaben.
Ja, danke.
Da geht es ja auch bald los. Vielen Dank, dass Sie bei uns
danke.
Waren.
Ja, danke auch von meiner Seite.
Schönen Tag noch.
Das war die dritte Folge der dritten Staffel, insgesamt unsere Nummer 30 mittlerweile. Bitte halten Sie uns die Treue, empfehlen Sie uns weiter und bleiben Sie gesund. Wir hören uns bei PetaJoule, dem Podcast der Österreichischen Energieagentur.